Hören wir den Namen Krabbert, denken wir unwillkürlich an Ottfried Preußlers Zauberlehrling, der sich in der Mühle im Koselbruch bei Schwarzkolm dem bösen Zauber des mächtigen Müllers mutig widersetzt. Aber woher stammt dieser spannende, uns zuweilen einen Schauer über den Rücken jagende Erzählstoff eigentlich? War es Preußler, der die Figur des jungen Helden Krabberts, die unheimliche Mühle mit ihrer geheimen Bruderschaft und dem einäugigen Schwarzmagier erfunden hat? Dreimal dürft ihr raten. Bei der Krabbert-Geschichte handelt es sich um eine alte sorbische Sage. Die Sorben lebten und leben immer noch, vorwiegend in der Lausitz, in Teilen Sachsens und Brandenburgs. Über die Jahrhunderte hinweg wurde die Sage um Krabbert von Generation zu Generation innerhalb des Volkes mündlich weitergegeben. Es gibt also nicht nur den einen besonderen Sagenautor oder die eine besondere Sagenautorin. Vielmehr haben mehrere unterschiedliche AutorInnen die Geschichte aufgeschrieben. Dabei war sie immer ein bisschen anders. Die Sage ist durch eine einfache Sprache gekennzeichnet. Außerdem beinhaltet sie in den meisten Fällen eine bestimmte Lehre, welche an die Hörerinnen und Hörer weitergegeben werden soll. Oft finden wir in ihr übernatürliche Elemente, die fernab unserer Realitätsvorstellung liegen, wie zum Beispiel vermenschlichte Gegenstände, Elfen oder Zwerge. Gleichzeitig stoßen wir aber auch auf realweltliche Orte und Ereignisse. Zwar stammt die Sage nicht aus dem Geschichtsbuch, dennoch basiert sie auf Vorzeitlichem, was allerdings nicht bewiesen ist. Es geht darum, was sich wann, wo, mit wem, durch was ereignet hat. In der Sage wird mit der Fähigkeit, an etwas zu glauben und etwas zu wissen, gespielt. Durch mündliches Erzählen wird Angst geschürt, gerade eben da etwas weitergegeben wird, das sich an einem konkreten, bekannten Ort ereignet hat, wodurch unsere realistische Vorstellung sozusagen bestärkt wird. Durch diese mündliche Weitergabe ging natürlich auch immer etwas verloren. Andere Elemente wurden der Erzählung, je nach historischer Epoche, wiederum hinzugefügt. So veränderte sich die Sage im Laufe der Zeit zwar, ihr Erzählkern aber musste und muss bleiben, damit wir von einer Transformation, einer Abwandlung der Sage sprechen können. Und was brauchen wir nun für eine Krabbert-Geschichte? Wo liegt der Erzählkern, beziehungsweise woran erkennen wir, dass es sich um den Krabbert-Stoff handelt? Gab es innerhalb der Erzählung eventuell verschiedene Erzählkerne? Klar ist, dass verschiedene Inhalte irgendwann zum Krabbert-Stoff vereint wurden. Aber die Hauptfrage zum Erzählkern lautet, was brauche ich mindestens, um etwas als Krabbert-Stoff zu identifizieren? Wir haben einerseits die Verortung der Mühle, welche in dieser Region innerhalb dieser Erzählung eine so große Rolle spielt. Je nach Sprache, in der die Geschichte erzählt wird, lassen sich verschiedene Varianten des Stoffes ausfindig machen. Wenn wir also einen Zauberlehrling und die Mühle haben, sollte unsere erste Überlegung lauten, reicht es als Stoff? Die Kombination aus Zauberlehrling und Mühle ist so besetzt, dass sie als Kern schon fast ausreicht. Die Mühle und der Zauberlehrling müssen allerdings in Beziehung zueinander gesetzt werden, um diesen Erzählkern zu bilden. Es reicht demnach nicht aus, einen Ort und eine Figur zu haben, beide Elemente müssen miteinander verbunden sein. Beim Erzählkern spielt auch der Rabe eine entscheidende Rolle, der vor allem bei der Umsetzung in ein anderes Medium, zum Beispiel bei einer Verfilmung oder einer Hörspielbearbeitung, ganz zentral ist, denn sein Krächzen und sein Gefieder tragen zur Düsterheit bei. Die drei der wichtigsten modernen literarischen Bearbeitungen der Krabbert-Sage möchte ich euch gleich in einem kleinen Ratespiel genauer vorstellen. 1954 erschien Martin Novak Neumanns Meister Krabbert, der gute sorbische Zauberer. Der bedeutende sorbische Schriftsteller Juri Brežan übersetzte Novak Neumanns Text vom Sorbischen ins Deutsche und machte sich anschließend ebenfalls an ihm zu schaffen. 14 Jahre später, im Jahr 1968, erschien dann seine Schwarze Mühle in der DDR. In meinen Augen die gruseligste, wenn nicht sogar blutrünstigste Krabbert-Abwandlung. Zu guter Letzt folgte wenig später Ottfried Preußlers Krabbert, die heutzutage wahrscheinlich bekannteste Krabbert-Geschichte unter den dreien. Alle Erzählungen spiegeln den Zeitgeist ihrer historischen Epoche wider. Haben wir es bei Novak Neumann mit einem sozialistischen Ansatz zu tun und der Frage danach, wie eine solidarische Gesellschaft geschaffen werden kann, die auf Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit setzt, könnte man im Falle Brezhans und Preußlers darüber nachdenken, inwieweit die unterschiedlichen politischen Hintergründe der DDR und BRD sich auf den Produktionsprozess ausgewirkt haben. Auffällig ist zum Beispiel, dass in Juri Brezhans Schwarzer Mühle die Thematik der Bespitzelung eine große Rolle spielt. Unweigerlich kommen da Assoziationen zu Bespitzelung von DDR-BürgerInnen durch den Staat und insbesondere die Stasi auf. Bei Preußler kommt dieses Motiv nur am Rande vor und in Martin Nowak-Neumanns Sage spielt es keine Rolle. Drei Textpassagen möchte ich euch nun vorlesen. Eine aus Martin Nowak-Neumanns Sage, eine aus Juri Brezhans Schwarzer Mühle und natürlich aus Ottfried Preußlers Krabat. Erkennt ihr unseren Preußler Krabat? Dreimal dürft ihr raten. Der schwarze Müller trägt an jedem der drei mittleren Finger seiner rechten Hand einen Ring. Der Zeigefingerring besteht aus 12-mal geglühtem und gehämmertem Gift, dem nichts, was lebt, sei es Fleisch und Blut oder Gedanke und Wunsch, widerstehen kann. Die Zeit ist gestern, heute Morgen, ohne Komma und ohne Zwischenraum. Die Zeit rennt nicht und steht nicht still. Sie geht einfach voran, immer in der gleichen Richtung. Der Müller hat die Zeit geschmiedet, bis sie ein Ring war. Heute, morgen, gestern, heute. Ein Ring an seiner Hand. Am Mittelfinger trägt der Müller die Zeit. Der Ring am Ringfinger bildet ein harter, schwarzer Glanz, der um den Finger fließt, unablässig sich verändernd. Ein Glanz, der aus sich selber lebt, der nichts widerspiegelt, nicht einmal die Sonne. Krabat und Markus haben drei Gefährten aus der Mühle befreit. Sie haben ihre Mütter in die Mühle geschickt. Aber keiner der drei lebt mehr. Der Müller hat sie aufgespürt und getötet. Auch den Burschen, der auf dem Bauernhof ruhig und friedlich leben wollte. Was ist schon eine Mistgabel gegen einen, der Menschen zu Tieren machen kann? Des Müllers Macht ist größer denn je. Aber immer noch nicht ist es dem Müller gelungen, Krabat und Markus zu trennen und an ihnen Rache zu nehmen. Und er spürt, dass sie ihm von Tag zu Tag gefährlicher werden. Der Müller zieht den ersten Ring von seiner Hand und legt ihn um die Mühle. Im Sumpfwald heult der Sturm. Der Regen peitscht waagerecht durch die Luft. Der Sturm zerschmettert dürre Äste am Boden und entwurzelt Bäume, die krachend stürzen. Es ist, als tobten im Wald tausend Teufel. Durch die wütende Finsternis tasten sich Krabat und Markus. Je näher sie der Mühle kommen, umso undurchdringlicher wird der Sumpf. Kein Zauberspruch hilft gegen die Hindernisse, die ihnen der schwarze Müller in den Weg legt. Gegen Abend, es wollte schon dunkeln, fand sich die Kantorke auf der Mühle ein, in der Abendmahlstracht mit dem weißen Stirnband. Hanzo empfing sie und fragte nach ihrem Begehr. Sie verlangte, den Müller zu sprechen. »Der Müller bin ich!« Die Burschen beiseite schiebend, trat ihr der Meister entgegen, in schwarzem Mantel und Dreispitz, bleich im Gesicht, wie mit Kalk bestrichen. »Was willst du?« Die Kantorka blickte ihn furchtlos an. »Gib mir«, begehrte sie, »meinen Burschen heraus.« »Deinen Burschen?« Der Müller lachte. Es hörte sich an wie ein böses Meckern, ein Boxgelächter. »Ich kenne ihn nicht.« »Es ist Krabat«, sagte die Kantorka, »den ich lieb habe.« »Krabat!« Der Müller versuchte, sie einzuschüchtern. »Kennst du ihn überhaupt? Bist du fähig, ihn unter den Burschen herauszufinden?« »Ich kenne ihn«, sagte die Kantorka. »Das kann jede sagen.« Der Meister wandte sich den Gesellen zu. »Geht in die schwarze Kammer und stellt euch in einer Reihe auf, nebeneinander und rührt euch nicht.« Krabat erwartete, dass sie sich nun in Raben verwandeln müssten. Er stand zwischen Andrusch und Staschko. »Bleibt, wo ihr seid. Und dass keiner mir einen Mucks macht. Auch du nicht, Krabat. Beim ersten Laut, den ich von dir höre, stirbt sie.« Die Ärmsten unter dem armen sorbischen Bauernvolke waren die Hirten. Für ein Stück Trockenbrot mussten sie die Schafe, Rinder und Schweine ihrer Wirte Tag um Tag in Wind und Wetter bei Sonnenaufgang auf die Weide treiben und hüten, bis der Hirtenstern am Abendhimmel zu leuchten begann. Und so ein armer Hirte lebte damals in dem Dorfe Jitk am Rande der sorbischen Heide. Er lebte nicht besser und nicht schlechter als all die anderen Schaf-, Schweine- und Kuhhirten. Er hatte ein kärgliches Brot und musste besonders im Winter oft am Hungertuche nagen und seinen Gürtel gar eng schnallen. Und dieser Hirte aus Jitk hatte einen Jungen. Es war nicht sein eigener, sondern ein Stiefsohn, den man Krabat nannte. Natürlich musste Krabat schon sehr jung Brot und alles Lebensnotwendige selbst verdienen. Er durfte nicht auf der faulen Haut liegen, sondern hatte die Gänse der Bauern zu hüten, damit er frühzeitig das Hirtenwerk erlerne. Im Frühling und im Sommer war das Gänsehüten gar kein so übel Ding. Vor allem dann nicht, wenn die Sonne milde Wärme herunterstrahlte, auf der Weide Blumen blühten, bunte Schmetterlinge sich von einer Blüte zur anderen wiegten und die Vögel im Gesträuch und in der nahen Heide lustig durcheinander sangen. Und, habt ihr es erraten? Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, mal in eine andere Krabat-Geschichte reinzuschnuppern oder den Film Krabat zu schauen. Und für die Kleineren gibt es den niedlichen Animationsfilm Der siebte Rabe von Jörg Herrmann. Ottfried Preußler hat seinen Krabat selber vorgelesen. Sein Hörbuch kann ich euch ebenfalls wärmstens empfehlen. In diesem Jahr wäre Ottfried Preußler 100 Jahre alt geworden. Vor 10 Jahren ist dieser großartige Autor verstorben, aber seine Geschichten leben in uns weiter. In diesem Jahr wollen wir ihm gedenken.